Herzlich willkommen bei
Techtel Mechtel,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 310 mit mir, am Philipp Brüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo, hallo, bin ich da richtig? Ist das der Techtel Mechtel Podcast?
Ja, es gibt das Techtel Mechtel mit uns.
Bin jetzt schon so lange nicht da gewesen, ich war gar nicht mehr so sicher.
Hast du den Weg gefunden?
Ja, in dem Fall schon, wenn das der Techtel
Stell dich raus.
Dafür warst du im SRF-Studio mit der Senegal-Flagge.
Ja.
Genau, der Domo Roy Belancic ist natürlich auch da.
Hallo. Was soll das? Wieso?
Du, eigentlich bin ich als Frankreich-Fan ins Studio gegangen. Ich und mein Dad sind auch schön blau angelegt gewesen, aber sie haben offenbar genug Franzosen gehabt und noch ein bisschen wenig Senegalesen. Und dann sind wir halt auf der anderen Seite platziert worden und so, eine Flagge bitte, schön. Wenn ihr könnt machen, was ihr wollt, einfach wenn die Kamera eingeschaltet ist, sind ihr voller Hanne Senegal-Fan. Und ich bin das Vehikel für den Regisseur, womit er seine Story erzählt. Und ich habe gesagt, schau, wenn die Kamera, ich gebe alles, ich werde sowas von Senegal. Das ist wirklich
strahlend.
Es hat Nationalhymne mitgesungen, hoffentlich.
Alles.
Das war gestern ein grosses Thema im Büro. Man hat den Clip umgereicht von dir mit der Senegal-Fahne im SRF-Studio.
Habe ich gar nicht gesehen. Den muss ich auch
schauen. Du bist früher gegangen, du bist zum Mittag bleiben. Dann hättest du das
auch. Oh, yes. Ja, sorry, dass ich es geschafft habe, nicht rumlümmeln da.
Ja, wir haben das Demo-Video haben wir jetzt auch schon allen wichtigen Agenturen in der Schweiz eingereicht.
Das ist wirklich gute schauspielerische Leistung.
Nice. Ja, ich glaube, man hat es mir abgenommen. Ich bin viel, ja. Von vielen gefragt worden, ob ich Senegal-Fans sehe.
Gut, wärst du Frankreich-Fan, finde ich auch nicht speziell, oder?
Ja, es hat zwei, drei Spiele von Milan dort, aber sonst Bezug habe ich schon mehr zu Schweiz, Holland und leider auch Italien, wo ich mal wieder nicht darf.
Wäre entspannter zum Schauen, so, nicht? Jetzt gar nicht dabei sind.
Ja, gut, ein bisschen mehr. Ich habe dafür vorher ein paar Nervenzusammenbrüche gehabt vor der WM, bei den Quali-Spielen.
Die müssen einfach die Schweiz und so auch noch draussen, dann müsstest du es gar nicht schauen, siehst? Dann hättest du gar kein Gewissen.
Ja, so einfach wär's, aber leider ist die Schweiz viel zu gut. Drum.
Du mit dem Eis da meinst?
Ja, das ist nur, weißt, man muss nicht jetzt in Form sein, sondern erst im Halbfinale.
Ja, also die nächste Runde schaffen sie ja quasi alle.
Genau.
Das ist ein Witz.
Ich schaue es gar nicht, ich komme es gleich mit über, aber offenbar haben alle guter irgendwie nicht in Portugal auch nicht gewonnen und Spanien auch nicht gewonnen, oder?
Ja, das sind alle, ich glaube Brasilien auch nicht. Das sind ganz, ganz wenige Favoriten, haben sich bis jetzt. Also Deutschland hat einen durchgegeben und sonst haben fast alle wirklich recht gestruggelt. Frankreich hat ja auch recht lange mit Senegal zu kämpfen gehabt.
Aber ist Deutschland noch Favorit? Sind die nicht grauenhaft schlecht in den letzten paar WMs? Amigs.
Abgesehen von denen, die es gewonnen haben und so.
Ja, aber das ist schon viel her, oder?
Nein, das ist nicht so lange her.
Sind die auch, oder?
Deutschland, oder? Oh Gott, jetzt
wird es. Ich habe das Gefühl gehabt, denen ist ganz schlecht gelaufen, die letzten paar, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist auch noch ein EM dazwischen.
Ja, vielleicht vermischen wir das noch ein bisschen mit einer EM oder so.
Aber einfach ein paar Turniere, wo die überraschend schlecht sind. Das habe ich so
Ich habe es jetzt eher ein bisschen anders in Erinnerung, dass sie wieder...
Gut, aber ich habe es auch nicht geschaut drauf, von dem her. Egal, kommt,
wir sind ja lange... Genau, den Sportpodcast, den wir jetzt da zumachen. Wir
können jetzt... Genau, ja, genau. Zumachen, das ist ein gutes Stichwort. Das macht auch Microsoft. Und zwar einige Studios, mal wieder, nachdem sie so ganz viele gekauft haben und es gefunden, geil, die kann man einfach auch wieder zumachen, potenziell. Bei den einen ist es schon relativ fix und über das reden wir. Dann... Über etwas, das auch ziemlich fix ist, ist nämlich der Paramount Warner Bros. Deal. Der hat eine grosse Hürde genommen. Dann reden wir über Disclosure Day, Spielberg, sein neuesten Alien-Film. Hat er doch schon einige gemacht. Der mag Aliens. Und dann in der Spielecke reden wir über die besten 100 Games, respektive über das erste Drittel davon. Wir haben mehr und andere, das Who is Who von der Schweizer Games-Szene, haben wir die 100 besten Games bestimmt. Und das erste Drittel ist bekannt und das gehen wir heute ein bisschen durch. Genau. Aber wir fangen wie immer an mit den News da.
News aus der Tech-Welt.
Jede Woche gefühlt neue Xbox-News. Eigentlich möchte ich auch nicht immer ein bisschen darüber reden, aber sie machen es auch nicht einfach. Und vor allem nicht mit positiven News. Ja, es hat ja den Führungswechsel gegeben dieses Jahr und viele haben jetzt schon, merkt es bei uns in der Kommentarspalte, dass es schon noch viele Xbox-Fans gibt und alle schon so, yes, geil, Xbox is back, baby, exklusive Games sind wieder da, es geht fürschi, yes, yes, yes. Ja, jetzt stellt sich aber raus, die grosse Entlastungswelle steht bevor. Die nächste grosse, hat ja Microsoft hat ja schon nach der Übernahme von Activision Blizzard King, haben sie schon mal ziemlich durchgestrahlt. Und jetzt hat sich das schon angekündigt und jetzt ist ja, so ziemlich offiziell die ersten drei Studios. Offenbar betrifft es praktisch alle, außer die grossen. Dass wirklich alle von den mittleren Studios, sind ja so viele Studios gekauft, Microsoft, von all den mittelgroßen, kleinen, mittelgroßen Studios, sagen jetzt alle die Studiochefs mit Xbox, also mit Microsoft in Verhandlung, eben so, können wir uns loskaufen, können wir uns selbstständig machen, verkaufen oder einfach wieder geschlossen. Und jetzt fürs Erste betrifft das mal Ninja Theory, was schon noch krass ist, die haben vor einer Woche, Tommy, gell? Ja, letzte Woche. Ist der Showcase am Sonntag?
Am Xbox Games Showcase, am 7. Ja. Juni, ja genau.
Haben sie ihr neues Game vorgestellt, Senua. Und ja, die haben natürlich nichts davon gewusst. Und bei denen ja, sieht es aus, als würde man sie jetzt dicht machen. Also eben, jetzt sind sie eben versuchen, noch irgendwie einen Käufer zu finden. Microsoft hat offenbar auch extra das Game drum dort noch gezeigt. Sozusagen, um ein bisschen Werbung zu machen.
Dass sie jemanden findet, hey, das sieht noch spannend aus, wir kaufen das.
Das Studio hat das aber nicht gewusst, dass das so läuft, aber das ist, das wird gemunkelt, dass es auch wirklich so abgelaufen ist. Das ist echt schon krass, wirklich, wie du verarscht wirst. Dass einfach, du wirst gefeiert, geil, da stell dir das neue Game vor und dann nachher, hey, übrigens, da kannst du ja gehen wieder. Ja, wirklich krass, also das Gleiche betrifft auch Compulsion Games. Das sind die, die South of Midnight gemacht haben. Ey, du, Tom, hast mir gesagt, das hat angeblich 100 Millionen gekostet.
Ja, das habe ich gelesen. Aber im Moment siehst du so viele Gerüchte und Insider-Infos. Es ist schwierig wirklich rauszuzibbeln, was stimmt und was nicht. Aber anscheinend soll das unverhältnismäßig viel gekostet haben. South of Midnight, für die, die es nicht kennen, ist ein sehr kleines Spiel, so ein Action-Adventure, relativ linear, nichts weltbewegendes.
Aber schon, ich habe es sehr geil gefunden.
Easy, aber nicht ein Spiel, das 100 Millionen sollte
kosten. Nein, das ist wirklich, das ist schon ja nicht. Wenn das stimmt, das wäre viel, ja, sehr viel.
Vor dem haben sie, aber das ist schon das Ding, das letzte Game, das sie rausgebracht haben, war 2018 We Happy Few gewesen. Falls ich mich noch das mal erinnere, das ist nicht so gut angekommen, dazumals. Und 7 Jahre an einem Game arbeiten, wo er halt kommerziell nicht so performt, wie es sollte performen. Und darum sind die jetzt auf der Abschlussliste. Ja.
Das Krasse ist, du hast mir den noch geschickt vom Jason Schreier, das ist ein renommierter Game-Journey. Ich habe das Video noch geschenkt geschaut. Vieles hat man ja auch schon gekannt, aber der hat es noch mal gut aufgeleist, warum Xbox an den Punkten schon sind. Und es ist schon noch speziell, dass ein grosser Teil des Problems für die Studios ist, die Games gehen immer länger zu machen. Das ist einfach so. Das mit dem haben alle zu kämpfen, auch Nintendo. Und dann ist es einfach so, vor 7 Jahren haben die das angefangen, unter der Führung von Phil Spencer. Und dort hat es geheißen, hey, macht Games, die uns Preise geben, die gut ankommen, die Leute gut finden, die nicht müssen verdammte Bomben sein beim Verkaufen. Sie sollen nicht Minus machen, oder? Sie sollen schon Gewinn machen, aber nicht, sie müssen nicht riesen Seller sein. Das ist dort explizit ist das Devise gewesen. Darum haben sie viele Studios gekauft, auch eben mittelgrosse, wie eben die. Wo, eben genau, ich meine, wenn du ein Studio kaufst, das wie Happy Few macht, wo die Leute noch gut gefunden haben, aber wo du gemerkt hast, das ist noch nicht so perfekt, aber das ist halt so ein... Es ist kein Indie-Game, ist etwas Größeres, aber gleich auch nicht eben, kein Call of Duty. Und jetzt kommt eine neue Führung oder auch zwischendurch ändert es dann irgendeinmal und dann heisst es, hey, jetzt musst du irgendwie Games und anders werden. Du kannst natürlich gar nicht mehr korrigieren. Dein Game ist seit 4 Jahren in Entwicklung.
Und jetzt also ja, genau, sie werden eigentlich bestraft für das, was sie... Wo ihnen eigentlich gesagt ist worden, dass sie es machen vor vielen Jahren.
Eben, und Studios haben sicher auch logischerweise das nicht perfekt gemacht, wenn es so viel kostet. Aber was man auch immer oft gehört hat, Microsoft hat so die Laissez-faire-Einstellung gehabt, hat einfach die Studios wirklich sehr viel Freiheit gegeben, was ja einerseits gut tönt. Aber ich muss schon sagen, du bist dann du so zügellos das führst und sie dann bestrafst, dass es dann irgendwie halt nicht so gelaufen ist, wie es du vielleicht gleich hast wollen. Ja, dann bist ja gleich du schuld. Also dann bist ja du eigentlich der Manager.
Ja, absolut. Und vor allem, wenn du so viele Studios hast. Ich meine, eben, die haben vor 2020, so, keine Ahnung, innerhalb von 3-4 Jahren, haben die irgendwie 8 Studios gekauft oder so, nacheinander. Einfach immer das und das noch. Obsidian, Ninja Theory, Mojang, In Exile Entertainment, Double Fine, Compulsion Games eben. Also ein Studio nach dem anderen gekauft, einfach um ihr Game Pass Portfolio grösser machen, um die Leute dazu animieren, Game Pass zu abonnieren, um eben möglichst breite Auswahl an verschiedenen Games zu haben, nicht nur die grossen AAA-Dings, sondern auch kleinere Games. Und das war das Ziel gewesen. Und jetzt, eben, jetzt ist halt alles anders. Jetzt muss man liefern, jetzt muss man profitabel sein, jetzt müssen die Games gut verkaufen. Und es steht irgendwie so diametral zu dem, was Microsoft vorher kam mit dem Game Pass. Und irgendwann haben sie eben auch gesehen, hey, wir wachsen nicht mehr mit dem Game Pass. Es ist eine scheisse Situation, wo sie drin sind. Weil ja. Game Pass ist auf der einen Seite ist es so eine. Ja, es ist wie etwas Stabiles. Oder? Sie bekommen monatlich bekommen sie easy viel Geld rein mit dem Game Pass. Aber gleichzeitig kannibalisieren sie halt ihre Verkäufe auf der Xbox-Plattform, weil jeder, der einen Game Pass hat, kauft die Games natürlich nicht. Und es ist halt einfach so, sie sind damned if they do, damned if they don't mit dem Game Pass. Es gibt so wie, ich weiß nicht, was der gescheite Ausweg ist. Und der erste Schritt, den sie jetzt wie halt haben, weil sie profitabler müssen werden, als sie bisher waren, ist halt Studios schließen. Das ist halt immer so der einfache Schritt zum Kostensparen, immer der erste Schritt.
Mhm. Ja. Hat in dieser ganzen Game Pass-Geschichte am Schluss Sony halt gleich irgendwie recht gehabt mit der PlayStation und eigentlich, dass sie nie so richtig auf den Zug aufgesprungen sind. Obwohl auch wir, glaube ich, da im Podcast haben es auch schon diskutiert, verpassen sie da nicht etwas? Tun sie da nicht irgendwie zu lange an einer Konsole, an dem Konsolenmodell festheben, wo ein Auslaufmodell ist, wo in einer Welt, wo man immer mehr Richtung Streaming und Cloud und online geht, das wird irgendwann mal niemand mehr. Und jetzt habe ich das Gefühl, stehen sie irgendwie da und sagen, boah, sind wir froh, haben wir das nicht.
Ja gut, ich meine, die haben ihre eigenen Böcke geschossen mit irgendwie Bungie, die das Geld verbrennt, all ihre Live-Service-Initiative, wo man hat gemerkt, das war ein kompletter Scheissdreck, was die gemacht haben, oder?
Stimmt, das eine Game, wo ja völlig Binse ist, oder zwei sogar, die zwei letzten da.
Und eben, die haben die stehen vor ähnlichen Problemen, weil halt eben, weil der Markt nicht wächst, oder? Und das ist natürlich ein Problem und jetzt wird alles teurer. Aber genau, das Live-Service hat sich einfach, der Game Pass, das Abo, das hat damals, wo es angefangen hat das irgendwie Sinn gemacht, vor allem auch für Microsoft, weil das ein Softwareunternehmen ist und ein Dienstleistungsunternehmen.
Aber ist schon so ein bisschen eine Verzweiflung aus entstanden, glaubst du, oder? Weil sie sind sehr wie gemerkt haben, einfach PS4, die hängt uns ab. Wir haben wie das Rennen immer verloren mit der Xbox. Wenn ihr euch erinnert, Xbox One war von Anfang an verdammt zu failen, weil sie die so mega beschissen vorgestellt haben. Mit Online-Zwang, mit Kinect-Zwang, mit der komischen Kamera, die sie hatten. Es war teuer und es war ein huere schlechter Start und PS4 ist davor gezogen. Und dann Spencer, eben, kannst du es nicht verübeln, oder dass du mal etwas anderes probierst. Und eben, wie du gesagt hast, es passt eigentlich zu Microsoft, oder so ein Game Pass, so vom Unternehmen, wie sie sonst sind.
Die und auch damals. Ja, das Streaming-Ding, überall, alle haben Streaming gemacht, genau. Netflix und so, es hat schon Sinn gemacht.
Das macht Sinn, aber eben, jetzt muss man halt wie langsam sehen, dass es kein nachhaltiges Modell ist. Und eben auch krass, ich meine Call of Duty, die Asha Sharma, die jetzt neu ist, hat jetzt Call of Duty aus dem Game Pass rausgenommen. Und Call of Duty und die Activision-Übernahme, wo wir so viel darüber geredet haben vor ein paar Jahren, das war ja eigentlich so wie der Grund gewesen, wieso sie Activision übernommen haben, dass sie so Blockbuster im Game Pass können aufnehmen. Und jetzt haben sie auch gemerkt, nach einem Jahr, wo das im Game Pass war, fuck, wir haben hunderte Millionen von Dollar verloren, weil so viel weniger Leute Call of Duty gekauft haben. Es ist wirklich, sie sind in einer hohen, schwierigen Situation im Moment, ja.
Und eben Double Fan, genau, das hast du ja auch schon genannt, die trifft es auch. Die haben auch schon irgendwie mit so einem Emoji reagiert. weiß nicht, irgendwo.
Bluesky und Twitter, beides heißt ja. Was und, natürlich. Ein Emoji und eine riesige Diskussion unten dran.
Wahrscheinlich so das mit dem Schweißtropfen da.
Ja, genau.
Und das ist eben schon krass, muss man auch sagen. Dort, Microsoft. Die müssen ja schon auch noch ein bisschen vom Goodwill leben. Also, du merkst generell, darum schwätzen sie ja so viel. Dann haben sie immer so ein bisschen ihre Soundbites, oder? Und ich würde sagen, da würden sie sich natürlich schon sehr viel Goodwill zunichte machen, wenn die geschlossen werden. Das ist halt so ein renoviertes Studio, auch wenn sie jetzt nicht riesige Games machen, der Legende mit dem Tim Schafer.
Mensch, darum... Tim Schafer, wo ich gar Gamescom getroffen habe, oder nicht?
Ja. Warte, ob ich mal den Miyamoto treffe. Nein, das, darum dort habe ich schon das Gefühl, weil das Problem ist oft, die Studios, genau, die wollen es ja idealerweise verkaufen sie die. Ja. Aber gleichzeitig wollen sie natürlich die Marke behalten. Und dann ist es natürlich für den Käufer nicht interessant, weil wertvoll sind die Marken und weniger die Leute. Also, das unterschätzt man natürlich auch. Eben, man tut immer die Leute entlassen, merkt nachher, ja, jetzt fehlen die Seniors und all die mit der Erfahrung. Das ist natürlich schon sehr wertvoll. Aber gleich, Verkäufer, die wollen die Marke. Und wenn du noch ein Studio kannst kaufen ohne Marke, dann wird es schwierig und mit Marken wird es sehr teuer. Und darum sehr schwierig für all die Studios. Und eben, sie haben sehr, sehr viele. Und eben, offenbar sind alle in den Gesprächen. Und Microsoft will jetzt einfach sich auf die Grossen fokussieren. Was ja auch interessant ist, weil es die Grossen sind. Klar, Call of Duty. Aber dann wird auch genannt Fallout. Wenn sie jetzt mehr Geld investieren, und das hat der Nadella, der Chef von Microsoft, hat schon grünes Licht gegeben, dass du dafür mehr Geld reinbuttern, damit das schneller entwickelt wird. Und auch Elder Scrolls. Und ja, ja, ich meine, die sind beide, also ich meine, das sind schon grosse Games, aber ich weiß jetzt nicht, wie gigantisch, aber ja, das ist halt das, was sie haben.
Weiss man auch nicht, das letzte Fallout ist irgendwie 10 Jahre her.
Wenn also Starfield, meine, ist,
ja,
ist okay. Ja, wie soll man sagen?
Ist es ein Risiko gewesen, das sich nicht ausgezahlt hat?
Ja, ich nicht so viel, aber schlussendlich ist es, glaube ich, gut gelaufen, aber nicht super. Sicher aber nicht super.
Ja, genau, nicht so ein Bethesda-kulturelles Phänomen wie dieses Fallout oder eben Skyrim war damals. Das ist sicher nicht geworden. Hey, und zu Dings, zu ZeniMax und Bethesda habe ich gestern auch noch gelesen. Eben, alles, es kommt teilweise von renommierten Insider, aber du weißt nie, ob es wahr ist oder nicht. Aber anscheinend soll es bei ZeniMax Bethesda auch grosse Cuts geben bei den Studios und quasi alle, die nicht an Fallout oder Elder Scrolls arbeiten müssen, gehen. Und das ist einfach so, wirklich, fast es stimmt, das wäre uren radikal, Leno. Wirklich, einfach nur noch die grossen Franchises, nur noch das.
Vor allem eben, es ist halt einfach krass, dann hat wirklich wieder mit lang gefunden, hey, die sind erstaunlich easy mit all diesen Studios, gar nicht so schlecht, oder, unter Microsoft. Und jetzt zeigt sich einfach wieder, eben, man sollte es halt einfach auch wissen, grosse Firma und schlussendlich ist es dieser scheißegal. Eben, ey, du darfst nie Fan sein von Unternehmen, weil denen geht es schlussendlich nur ums Geld. Und eben, zahlen müssen einfach all die tausenden Mitarbeiter, die vermutlich dann da möglichst bald auf der Straße stehen. Also es sieht schon sehr düster aus. Aber eben, ich finde es schon krass, wie sie jetzt da sagen, dass mit... eben, sie nennen es immer auch Accountability Margin, aber eigentlich redet man da von Gewinn eigentlich. Das ist wie sie intern nennen sie es einfach anders, aber wieder weniger wird man das, nennt man es Gewinn. Und haben ja mal so die Richtlinie gehabt mit 30% und mittlerweile machen sie noch 3%. Und hey, für 3% Gewinn kannst du das Geld einfach irgendwo anlegen und machst mehr. Also es ist wirklich... Das heisst, das ist
doch nicht,
katastrophal, das Geschäft, oder, was sie da mit der Xbox momentan machen. Und darum gibt es eben auch, wie du sagst, aus Quellen, wo man nicht so genau weiss, ob es jetzt wirklich stimmt, aber offenbar wird auch darüber diskutiert, ob man die Marke soll komplett verkaufen, Xbox, oder ob man soll ein Joint Venture machen mit einem anderen Partner, oder ob es soll so eine Tochtergesellschaft werden. Da bin ich nicht 100% daraus gekommen, was das für einen Unterschied macht. Es ist dann halt irgendwie unabhängiger, finanziell eigentlich so ein bisschen gelöst vom Rest, was von Art wie eigentlich besser tönt für mich jetzt als Außenstehender für Xbox, dann hätte es jetzt weniger Druck, aber das ist es mutig nicht.
Vielleicht, ja, ich weiß auch nicht, was genau wird bedeuten.
Kannst du einfacher verkaufen,
vielleicht. Aber jetzt vergleichen mit LinkedIn und GitHub, wo auch Microsoft gehört, die sind auch so irgendwie ihre Spezialdings, wo sie für sich allein operieren, aber gleich zu Microsoft gehören. Aber eben,
weißt du, wenn es ja darum geht, dass sie mehr Geld machen, finde ich es aber irgendwie komisch, wenn sie dann unabhängiger loswerden. Ja, aber jedenfalls, ich glaube, es kommen grosse Änderungen auf die zu. Und in dem habe ich gestern auch, ich glaube, gestern habe ich die Mail bekommen, oder vorgestern. Hey, Xbox, zurück an Gamescom. Woo! Wir sind riesig, wir sind da. Games. Ey, es ist schon krass. Du hast das Gefühl, die Linke Hand weiss nicht, was die recht macht. Das ist schon
es ist viel... tone-deaf. Hey. Jeder redet darüber, über das Blutbad, das uns bevorsteht. Und sie sagen, yay, wir sind wieder an der Gamescom. Kommen zu uns, feiert mit uns. Spielen Gears of War.
Woo. Es ist krass, wirklich. Also, aber ey, eben, spannend ist es. Ich, eben, wie die sich aus dem Scheiß rausziehen, aber für die Studios, da tut es mir leid. Also, das wird rebeln dort. Ich glaube, das ist unvermeidbar.
Ich hoffe, ich hoffe, dass es für die meisten irgendwie reicht, irgendwie zu spinnen oder irgendwie Käufer zu finden. Und ich hoffe, PlayStation kauft nichts von dem. Nein, weil das habe ich gelesen, dass ein paar Leute, die hey, irgendwie Ninja Theory, wo Senua macht, das würde doch super zu PlayStation passen, so narrativ drüber und so, aber
Ja, die haben ihre eigenen Probleme, oder? Also.
Ja, genau. Erstens mal das. Und jedes Mal, wenn die PlayStation versucht hat, nicht organisch zu wachsen, ist es nicht gut gekommen. Also mit organisch wachsen, wenn ich einfach mit Studios übernehme, wo sie jahrelang ein Verhältnis mit ihnen hatte. Es ist gut gegangen, zum Beispiel bei hier in Insomniac, das Spider-Man-Studio. Das war quasi ein Sony-Studio, einfach nicht offiziell. Und dann haben sie die offiziell noch aufgekauft. Aber eben bei Bungie hat man gesehen, wie das läuft, wenn du einfach mal probierst, in so einer fremden Kultur und irgendwie einfach zu kaufen, damit du Know-how bekommst und dann
es
kaufst.
Es gibt halt keins mehr, sonst.
Ja, es ist so.
From Software ist noch das Letzte, wo sie irgendwie enge Verbindungen haben, glaube ich, die nicht denen gehört, aber die können es einfach nicht kaufen im Jahr. Darum
hoffe ich, dass Sony da jetzt nicht auf einen Spending Spree geht und dann würden wir in 5 Jahren würden wir das Gleiche von Sony sehen, dass die dann auch die Studios würden schliessen, weil es zu viel ist.
Nein, ich glaube, nach dem Bungie-Debakel, wo ja wie viel eben 600 Millionen, sollte man doch da irgendwie verschlissen. Glaube ich nicht, dass man
so jetzt... Die Übernahme hat 6 Milliarden gekostet.
Ja, aber jetzt, das habe ich letztens gelesen, ist einfach irgendwie, wie viel das Verlust macht oder so.
Aha,
oder
so, ja.
Darum kann man auch nicht vorstellen, dass die jetzt gerade grünes Licht geben, zum ja, kauf doch noch mehr. Und zum Überleiten zum nächsten Thema, was auch vieles gekostet hat, sind eben die Übernahme von Activision Blizzard, weißt du, die 70 Milliarden. Das ist noch das eine, die Summen, oder, die musst du zahlen. Aber was ja auch dann extrem viel kostet, sind die Mitarbeiter. All die Tausende, Zehntausende von Personen, die du dort einstellst, die kosten natürlich. Und natürlich hast du ein paar nicht lassen, aber gleich, das ist ein Kostenpunkt. Oder? Und das frage ich mich dann auch, was das nämlich bei Warner Bros., bei der Übernahme, Paramount, die du übernehmen, das ist dort vielleicht auch mal noch ein Punkt. Für viele, viele, viele Milliarden, ganz viele Leute. Und das ist noch das eine, was sie kosten will, oder nachher die ganzen Leute. Aber egal, dort sieht es zumindest aus, als wird der gleich vollzogen, der Deal. Also eine wichtige Hürde haben sie jetzt geschafft.
Richtig, genau. Es ist ein bisschen eine Wasserstandsmeldung, aber es ist halt doch sehr, sehr eine wichtige Wasserstandsmeldung. Und zwar, wir sind ja dort auch schon, wir haben das vor allem Anfangsjahr haben wir das sehr, sehr nahe verfolgt, die ganze Übernahmeschlacht von Warner Bros. Das ist eines der grössten, traditionsreichsten Studios in Hollywood, wo im Oktober 25 gesagt hat, in einer sehr, sehr nüchtern verfassten Mitteilung, wir stehen zum Verkauf, wir würden gerne gekauft werden, kommt mit euren Angebot. Und damals hat Paramount ja schon sehr früh gesagt, wir sind absolut interessiert an Warner Bros. Netflix war wie noch ein bisschen so das Gerücht, ja, Netflix könnte sich auch interessieren, weil eben Warner Bros. Als Studio, das ist nicht einfach nur irgendein Studio, sondern halt das, wo zum Beispiel im TV-Bereich HBO besitzt, einer von der absolut renommiertesten Serien und Kabelfernsehen forever. Halt Serien wie Game of Thrones oder auch Succession und wie die alle heißen, das ist wahnsinnige Bude. Das Harry Potter-Universum, das Lord of the Rings-Universum, das DC-Universum und die ganze Comic-Verfilmung, es ist eine riesen IP, die da zum Verkauf steht. Und wer sich die unter dem Nagel kann reissen, hat natürlich einen riesen Gewinn gemacht. Und das war eben Paramount gewesen. Und Netflix. Und das hat dann Anfangsjahr ausgesehen, aus dem Nichts, als ob Netflix tatsächlich die Bude würde bekommen. Hat eigentlich alles schon sehr fix ausgesehen, auch so nach öffentlichen Aussagen. Die Chefs bei Warner Bros. Haben gesagt, ja, wir haben es mit Netflix abgeschlossen, das passiert jetzt. Und Paramount hat sich aber gewehrt und gekämpft und gemacht und dann gesagt, nein, wir geben nicht auf, wir wollen Warner Bros. Kaufen. Wir haben sogar feindliche Übernahmeangebote gemacht. Die sind zu den Aktionären selber gegangen und sagen, schaut, der Netflix-Deal, wo eure Vorstandschefs annehmen wollen, der ist im Fall schlechter als unser Deal. Wenn ihr unseren annehmt, macht ihr viel mehr Geld. Also gehen zu eurem Vorstand und sagen denen, sie sollen das jetzt nochmal überdenken und so. Oder? Das ist das, was halt feindliche Übernahme bedeutet. Was dann mehr oder weniger über x Wendungen und Plot-Twists passiert ist. Irgendwann mal ist tatsächlich der Punkt gekommen, wo Netflix ausgestiegen ist, Paramount den Deal dann doch noch bekommen hat. Und ja, dann ist der nächste Schritt gut. Die Aktionäre nehmen es an. Das ist dann im April passiert. Jetzt müssen sie natürlich auch noch die Kartellbehörden annehmen, weil es entsteht halt natürlich doch da eine krass neue Kreatur, wenn Paramount Warner Bros. Schluckt mit all diesen Sachen. Und ja, eben, bei Kartellbehörden geht es darum, dass da kein Monopol entsteht, dass da niemand zu mächtig wird. Und darum ist das eine absolut wichtige Hürde, die man nicht unterschätzen darf. In dem Fall, aber allerdings, ich sage mal, ich wage es mal zu behaupten, überrascht es niemand, dass das trotzdem durchgekommen ist, weil die Kartellbehörde, die untersteht natürlich dem Justizministerium und das Justizministerium, das untersteht natürlich dem Präsident Trump. Und wie der Trump selber schon im Dezember 2025 gesagt hat, wo es noch so ausgesehen hat, als ob Netflix den Deal bekommen würde. Er würde das höchstpersönlich verhindern, sich einmischen in diese Sache und dafür sorgen, dass das nicht durchkommt, weil er möchte natürlich, dass sein Kollege, also gut, das hat er jetzt nicht so wortwörtlich gesagt, er hat nur gesagt, er mische sich ein. Das hat er gesagt. Das andere ist Interpretation. Der Trump, der hat natürlich sehr, 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 sehr enge Verhältnisse mit dem Vater vom CEO von Paramount. Ich habe immer Mühe mit dem Vornamen. Larry Ellison oder einem anderen Ellison. Irgendeinen Ellison.
Egal, irgendeinen.
Auf alle Fälle hat er dort sehr, sehr, sehr enge Verbindungen und ich sage mal hinterher ein gewisses Interesse gehabt, dass sein Kollege den Zuschlag bekommt und ja, dass der jetzt nach der Ankündigung, dass er sich einmischen würde, dafür sorgen, dass das Justizministerium dann den Deal wieder ablehnt. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich gewesen. Und so ist es halt entsprechend auch nicht gekommen. Der Deal ist von der Kartellbehörde angenommen worden. Das ist ganz, ganz eine wichtige Hürde. Jetzt müssen natürlich auch noch andere europäische Märkte auch noch durchwinken. Das gehört auch dazu. Es muss nicht nur in den USA durchgewunken werden, sondern weltweit auf allen wichtigen Märkten, auch in Europa. Man weiss schon, dass Deutschland zum Beispiel hat auch schon grünes Licht gegeben. Es ist auch da wieder nicht zu erwarten, dass die EU sich querstellen wird. Man erwartet, die EU wird den Deal auch durchwinken. Und wenn das passiert ist, dann steht eigentlich definitiver Zusammenschluss wirklich nicht mehr im Weg. Der soll im dritten Quartal 2026 noch stattfinden. Das ist auch ganz wichtig, das Timing für Paramount, weil zu ihrem Deal, den sie eben gemacht haben, hat dazu gehört, dass sie sagen quasi, schaut, wir bieten euch x Dollar an pro Aktie. Falls wir den Deal bis im eben dritten Quartal Dezember abschliessen und wenn es sich dann aber verspäten würde, aus welchen Gründen auch immer, und für jeden Monat, wo es sich verspätet, steigt der Preis noch mehr. Das heisst, ihr habt weniger Risiko, falls da eben Kartellbehörde oder sonst jemand stunk machen würde, dann verliert ihr nicht Geld, ihr würdet sogar noch mehr verdienen. Mhm. Also es ist für Paramount auch ein wichtiger Schritt gewesen, dass das einigermaßen zeitlich durchkommt, dass der Kauf, der Wert wird ja auf 111 Milliarden Dollar.
Das ist noch abartig. Hey.
Das ist ein so riesiger Deal.
Hey, was erwartest du eigentlich? Genau, man sagt ja eben, die sind ein bisschen am anderen Spektrum, dass jetzt in Netflix gewesen wäre. Netflix ist halt einfach, sagen wir es mal, komplett Mainstream. Mhm. Auch wenn die anderen sagen, das ist alles so links und liberal und woke und so. Aber die machen einfach das Mainstream, wo einfach die Leute schauen. Und jetzt hier bei denen hörst du ja oft, dass man jetzt hofft, eben jetzt gibt es vielleicht mal ein bisschen Gegensteuer. Nicht nur was CNN anbelangt, wo vielleicht einfach Fox das neue Fox dann wird.
Das neue Fox News. Ja genau, oder? Das ist ja ein bisschen die politische Komponente. Warum hat das alles so eine politische Komponente nur drin? Warum reden wir von Trump und so weiter? Oder? Zu Warner Bros. Gehört eben auch der Nachrichtensender CNN und das ist einer von den wenigen sehr offen Trump-kritischen Nachrichtensender. Und wenn der jetzt natürlich unter der Kontrolle von einem Kollegen, von einem sehr engen Verbündeten von Trump geratet, dann befürchtet man natürlich, dass da redaktionelle Richtlinien ein bisschen überarbeitet werden und CNN natürlich dann nicht mehr einfach dürfen sagen, was sie wollen. Ist zu befürchten, wird, ob es dann passieren wird, werden wir noch sehen. Aber ist
aber
halt ein
bisschen so. Aber was glaubst du? Ich bin überzeugt, es wird so kommen. Also, was mittlerweile die USA passiert, das wäre ja überraschend.
Es wäre überraschend, wenn es nicht so würde.
Genau, wenn er wirklich radikal würde eingreifen. Was mich aber wirklich mehr Wunder nimmt, ist, was passiert bei all diesen Filmen und so. Weil dort ist es schon, das ist ja zum Teil auch schon probiert worden und das ist irgendwie. Man gibt extra Gegensteuer, aber dann kommt es nicht unbedingt gut an, weil halt die Leute gleich irgendwie, was auch nicht, wenn nicht irgendwelche rechten Sachen, ich weiß auch nicht. Oder,
so ja, du meinst inhaltlich?
Ja, weißt du, weil man macht ja Sachen jetzt mit mehr Inklusivität und so, weil es einfach auch gut ankommt. Ja. Das macht man ja nicht einfach zum, die motzen es bei uns in den Kommentaren immer, weil es einfach Hoshis sind, aber denen ist das scheißegal, die machen es einfach, weil es ankommt, nicht weil sie gut Mensch sind. Die
ja, ich weiss, was du meinst. Du sagst natürlich, so sehr die Leute auch motzen und sagen, go woke, go broke, Tatsache beweist das Gegenteil, dass je woker, desto mehr Geld. Und das ist natürlich der Haupttreiber in unserer Welt. Es geht nicht darum, plötzlich, dass wir alle Inklusivität wollen fördern, sondern wir wollen mehr Geld verdienen und darum macht man das. Oder? Das ist eigentlich der wahre Grund. Das hat Netflix erkannt und oft sehr, sehr oft gemacht, Disney natürlich auch und Paramount. Hey, ich glaube, es wird sich nicht viel ändern. Denn Paramount ist jetzt nicht unbedingt bekannt als sehr, sehr inklusive, diverse Firma oder eine, die das mega pusht, ihren Inhalt oder ihren Serie um Filme. Ich glaube, da wird sich nicht viel ändern. Ich glaube, allgemein Paramount ist ja auch mehr, das ist vielleicht auch ein Grund, muss man auch noch sagen, nebst dem, dass man jetzt vorhin haben gesagt hat, ja, ja, klar, wenn der Trump da ist, wird der Kartellbehörde schon nichts dagegen sagen. Man muss auch sagen, die Sprengkraft ist tatsächlich auch objektiv betrachtet geringer bei Paramount, weil Paramount ist so oldschool Hollywood-Studio wie Warner Bros. Auch. Paramount hat weltweit nicht die gleiche Macht oder nicht die gleiche Einflussnahme wie Netflix jetzt. Netflix ist schon ein absoluter Gigant und Monopolist im Streaming-Business. Und mit Warner Bros. Wäre es einfach noch mehr geworden, noch unholbar, wenn sie es nicht schon sind, oder? Und Paramount jetzt ist nicht eine Firma, wo bei uns wäre Paramount Plus zum Beispiel bei uns im Streaming-Geschäft. Ist sehr, sehr eine kleine Sparte. Und das Studio selber, ja, ich sage mal, Paramount wird natürlich dadurch auch eine gewisse Macht haben in Hollywood, viel mehr Macht als vorher. Oder es wird noch ein bisschen konsolidierter sein, das Ganze, aber Paramount ist nicht auf der gleichen Stufe wie Netflix. Das sind sie wirklich einfach nicht. Und darum ist auch das sicher ein Grund, warum Kartellbehörden auch in der EU, zum Beispiel, wo ein Trump nicht kann, einfach so Einfluss nehmen. Die EU sagt trotzdem, ja, ja, macht, was ihr wollt.
Du musst schauen, es kommt in ein paar Jahren kommt Neues rein, The Real Boys.
Und The Real Boys!
Und dann ist der andere einfach der Held.
Ja gut, The Boys gehört aber zu Amazon.
Ah, stimmt, das ist gar nicht HBO.
Mm. Wie lustig ist im Fall, wenn du noch hintergehst, schauen, es sind so viele, das weiss man gar nicht, so viele geile Serien sind eigentlich Sony-Television-Produktionen, also eine Sony-Serie, wo Sony halt einfach links und rechts rum lizenzieren. Also The Boys ist eine Sony-Production bei Amazon. Es gibt, was habe ich letztens, bei Apple TV gibt es ganz viele Sony-Productions, wo auch eben von Apple lizenziert. Und man sagt dann immer, das ist eine Apple-Serie, das ist eine Amazon-Serie. Aber es sind hure viel, sind von Sony Productions. Sie macht wirklich geile Shit eigentlich. Mm.
Sie nennen es natürlich nicht The Real Boys, sie nennen es The White Boys.
Ja, The White Boys.
Ja, gut. Also du, ja, gut, aber bis dort wird es noch eine Weile gehen, bis dann das passiert. Aber genau, wir werden es sicher mitbekommen.
Ja, ich bin mega gespannt auch, was mit HBO Max dann passiert. Ob das als Streaming-Dienst so wird Bestand haben oder ob das in Paramount Plus, wahrscheinlich, es muss ja fast in Paramount Plus irgendwie. Ich
finde, wir können mal das Rebranding machen. Hättest du mal das gedacht?
HBO,
können wir noch mal Supermax.
Supermax. Ah, stimmt, wir haben schon lange kein HBO Uber Superior Max.
Schon mal Premium. HBO wegnehmen, etwas anderes
machen. HBO Max Plus.
Einfach Plus, nur Plus nennen.
Plus.
Ja, gut. Also gut, wie sehen Sie denn? Gut, dann gehen wir weiter. Wir haben ja noch einen Film zu besprechen. Dann gehen wir da in Big Screen. Vielleicht finde ich jetzt sogar den passenden Jingle da.
Play the Park Towns.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Ich glaube, das ist aus dem Steven Spielberg-Film, oder nicht?
Natürlich, das ist aus Close Encounters of the Third Kind.
Und ich habe immer noch nie gesehen, oder vielleicht als Kind mal, aber ich mag mich nicht mehr erinnern. Genau, du hast eben den neuesten von Steven Spielberg, Disclosure Day, hast du gesehen. Mhm. Ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was es geht. Aber oft warum Aliens.
Es geht um Aliens.
Das deutet der Trailer ja schon an. Ja, kann er etwas?
Hey, handwerklich ja. Ich sage es mal so, ich bin enttäuscht vom Film. Ich habe ihn insgesamt nicht so gut gefunden. Ich sage mal, das Drehbuch ist die grösste Schwäche vom ganzen Film oder die Story selber vielleicht auch. Und in der Hand von einem weitaus weniger talentierten Regisseur als einem Spielberg wäre das ziemlich sicher ganz ein schwacher Film geworden. Weil handwerklich, muss man sagen, ist der Film wie immer beim Steven Spielberg überall in Zweifel erhaben. Ist super gut inszeniert, spannend und 2,5 Stunden wirst du eigentlich recht gut unterhalten. Das Problem ist wirklich so die Prämisse, wo die ganzen Trailer und die ganzen Making-ofs und Interviews und auch was Spielberg vorher so angekündigt hat, die wird null eingelöst in dem Film, finde ich. Null. Und das ist für mich die grosse Enttäuschung. Um was geht's? Disclosure Day sagt, Stell dir vor, es gäbe unwiderlegbare Beweise, dass Aliens tatsächlich existieren, dass sie schon auf der Erde sind. Und die Beweise, die sind nicht gefälscht, nicht KI, nichts, sie sind unzweifelhaft, du kannst sie nicht anzweifeln, die sind da. Man muss sie nur auf den Tisch legen. So. Und die Beweise, das ist der Disclosure Day, der Tag, wo alles enthüllt wird. Und stell dir vor, der Tag würde tatsächlich passieren. Du wachst eines Tages auf, schaltest Nachrichten ein, schaust auf deinem Insta-Feed, Twitter, was weiß ich, und plötzlich sind dort all die Beweise drin. Was macht das mit dir? Was macht das mit der Menschheit als Ganzes? Was macht das mit unserem Selbstverständnis? Als wir sind ein Planet, wo sich durch Nationen, Ethien, Religionen, Überzeugungen, links, rechts, oben, aber wir sind so gespaltet und gesplittert. Und was macht das mit dem Selbstverständnis, wenn du plötzlich merkst, hey, wir sind tatsächlich nicht die Einzigen im ganzen weiten Weltall und auch nicht die Einzigen intelligenten, fühlenden Lebewesen. Wir reden nicht von irgendwelchen Bakterien oder keine Ahnung was, wo man irgendwo auf dem Mond entdeckt hat, sondern nein, das sind Wesen, die interstellar reisen und so weiter. Oder einfach was, die Sprengkraft, was macht das mit dem Hirn? Das ist die Prämisse von Disclosure Day. Wird sie eingelöst? Null, zero,
nein. Hey, aber gell, an der Kinokasse ist ein Riesenerfolg, oder?
Ist es das?
Ich habe gemeint, ich habe gelesen, dass ich den gleich voll der Decke.
Ich habe gemeint, eben nicht so. Ich habe gemeint, das sind
wirklich? Tu doch mal weiter, erzähl ich doch mal schauen.
Ja, schau doch mal. Ich habe gemeint, eben nicht so. Ich habe gemeint, okay. Der Konsens ist tatsächlich sowohl unter Kritiker als auch Publikum eben genau der, dass der Film nicht das einlöst, was er eigentlich versprochen hat. Der Film ist 2,5 Stunden, dreht sich um unsere zwei Protagonisten, gespielt von der Emily Blunt und Josh O'Connor oder so. Das ist eigentlich ein ganz toller Schauspieler. Die zwei haben die Beweise und sie versuchen, die Beweise an die Öffentlichkeit zu bringen und werden von so einer paramilitärischen Regierungs- oder eben Nicht-Regierungsbehörde verfolgt und daran gehindert, weil die Behörde sagt natürlich, hey, wenn das als Licht kommt, die Menschheit ist statt eh schon am Rand von einem dritten Weltkrieg, die Stadt eh schon, die ist eh schon am zusammengehen, Zivilisation. Wenn wir ihnen diese Infos jetzt noch an den Grind schmeissen, ja, dann wird die Zivilisation endgültig den Bach abgehen. Und die anderen sagen natürlich, hey, die Wahrheit ist viel zu wichtig, sie zu verheimlichen, sie der Menschheit vorenthalten, dass die Menschheit hat das Recht auf die Wahrheit. Das ist schon fast ein Akt vom Terrorismus, ihre die Wahrheit vorenthalten. Was sie dann damit macht, ist nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist nur, dass die Menschheit alle Fakten auf den Tisch hat. Ob sie dann reif genug ist, um die zu verarbeiten oder nicht, ist nicht in unseren Händen. Das ist in der Hand der Menschheit und unterschätzt die Menschheit nicht. Das sind so die zwei Lager. Das sind so das links und rechts, also die zwei absolut verfesteten Gräben, wo die Macht im Hintergrund, die einen wollen es behindern, die anderen wollen es möglich machen, dass die Infos ans Licht kommen. Und der Film ist einfach 2,5 Stunden lang mehr oder weniger eine Verfolgungsjagd von diesen zwei Protagonisten, die die Infos haben. Und viel mehr passiert tatsächlich nicht. Und das ist das, was ich so wahnsinnig enttäuschend gefunden habe, weil die ganze Aufladung, alles, was du im Trailer siehst, und die Trailer zeigen teilweise wirklich sehr, sehr viel. Ich kann schon müssen sagen, oha, okay, ich hoffe, das ist einfach alles schon aus dem Anfang vom Film, weil dann der Rest hoffentlich noch kommt. Das ist eigentlich fast nicht so. Der Trailer zeigt mega viel vom ganzen Film. Und was du dann... Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie zu fest spoilern oder ins Detail gehen. Es bleibt mega oberflächlich, einfach die ganze Sache. Und das habe ich mega, mega schade gefunden. Ich habe das Gefühl...
Kann ich doch lieber He-Man schauen, dann mal.
Unbedingt. Ganz eine andere Art von Schrott, aber einer, der wirklich Spass gemacht hat. Ich habe He-Man sowas von gefeiert.
Ich es läuft so viel Gutes momentan. Ich glaube, Disclosure Day, übrigens 100 Millionen weltweit, und das sagt...
Ist nicht schlecht. Für Startwochenende.
Sie ist sein erfolgreichster Filmstart offenbar vom Spielberg.
Sogar. Krass, für 100 Millionen für ein Startwochenende ist definitiv stark. Ob der sich auch so wie durchziehen wird, ist dann halt eben so mega Word of Mouth. Gell? Aber stimmt, das ist stark. Das ist
erfolgreichst, ohne, wo nicht auf einer bereits bestehenden IP basiert. Habe ich hier noch einen Zusatz gefunden.
Ah, krass. Ah ja, eben, das ist definitiv eine starke Zahl. Aber die Reviews sind fast durch die Bank recht vernichtend. Und zu Recht, muss man sagen. Darum habe ich das Gefühl, wird das Momentum nicht anheben, weil ich glaube, die Leute, es wird sich sehr schnell umsprechen, dass, ja, man kann im Moment auch andere Filme
schauen. Auf Rotten hat er aber 81 bei der Kritiker und 72 bei den Zuschauern.
Okay, dann denke ich auch nicht schlecht. Schon noch relativ gut. 82 ist eigentlich auch noch gut, ja. Ist eigentlich nicht schlecht.
Aber das, ich mag einfach auch so die Art Film. Also ich schaue das sicher. Vielleicht schaue ich jetzt nicht im Kino, weil was mich... so viel Zeit für das Kino habe ich nicht. Und He-Man wäre sicher ein guter Kinofilm. Und der weiss, der ist lustig, weil ich He-Man lustig finde und mit dem aufgewachsen bin. Mm. Und natürlich Backrooms. Wo,
ja,
wo,
den wollte ich auch schauen. Ja.
Wo
ja.
Tatsächlich gut, wo ich dachte, der kann doch nicht... Die bringen den nicht gut an. Und jetzt ist er offenbar so mega gut geworden.
Creepypasta.
Ja.
Irgendein Film hat funktioniert.
Gell, dass das überrascht, hat mich überrascht, aber das ist wirklich scheinbar super.
Drum. Ist der jetzt schon oder kommt der erst noch?
Aber der ist die Woche gestartet. Ja. Ist,
und bei den USA ist schon ein Zeitchen, oder?
Ja.
Ja, schade.
Das finde ich auch schade, drauf.
Wenn das alles passiert.
Gell, bei uns ist auch das Review drauf, auch sehr begeistert. Ja. Vielleicht. Hey, irgendeiner von diesen drei, aber eben, es wird ja
niemand. Der und der andere, der auch mega gehypt wird, der in den USA schon eine Weile läuft, ist Obsession.
Ja, genau. Ja, der auch. Der würde ich auch gerne schauen. Er ist auch so von einem, sind beide glaub, von so YouTuber.
Also, Ja, ja.
Das ist nicht so reduziert, aber einfach, die sind mit YouTube bekannt geworden.
Ist einfach krass, dass das auch noch irgendwie so etwas... Ja, wie gesagt, ich glaube, es gibt im Moment bessere Filme, wo man schauen kann. Ich bin sehr, sehr enttäuscht von dieser, obwohl ich mega viel... Halt auch geil, Steven Spielberg und vor allem die Filmmusik von John Williams, der ist mit 94, gibt er sich das immer noch in Making-ofs gesehen, im Rollstuhl so dirigieren. Hey, ist schon krass. Und,
hey, aber jetzt schaust du mal, Ich bin schon lange der Meinung, dass Spielberg seine Zeit schon lange abgelaufen ist. Weil wenn du jetzt mal dem seine Filme anschaust, der letzte wirklich gute, also ich glaube, da gehst du schon eine Weile zurück. Ich meine, Ready Player One hat der gemacht. Ja. Ich meine, das ist eigentlich... das Buch habe ich beim ersten Mal lesen, ich gefunden, das ist das beste Buch, nie gelesen. Dann habe ich es nochmal gelesen. Dann habe ich es nochmal gelesen und gedacht, ey shit, das ist wirklich schlecht.
Das ist nicht so gut, gell?
Nein, es ist krass im Fall. Ich glaube, noch nie bei einem Buch bin ich so weit hin und her. Am Anfang hat mich das alles abgeholt, die Referenzen. Beim zweiten Mal merkst du, das Buch besteht aus nichts, außer den Referenzen. Das ist einfach Name-Dropping, das hat gar keinen Inhalt. Und der Film ist genau gleich.
Und es ist auch einfach das Buch, also ich habe den Film, ich glaube, ich habe das Buch nach dem Film gelesen, weil ich habe natürlich zuerst den Film gesehen, aber beim Lesen habe ich mir sagen, das Buch noch mehr als der Film liest sich wirklich wie so der Traum von einem übergewichtigen Teenager, der im Bassroom von seinen Eltern lebt und sich vorstellt, wie er sich verwirklicht und das Beste ich von aller Zeiten wird. Er fängt darauf zu trainieren, bekommt ein Sixpack und er wird immer intelligenter.
Die typische Gamer-Fantasie von uns.
Voll die Gamer-Fantasie. Ganz es ist so cringe beim Lesen.
Da habe ich es am Anfang eigentlich mir schon mal vorgefunden. Nein, das ist gar nicht gut gewesen.
Hey, aber beim Steven Spielberg The Fablemans aus dem Jahr 2022. Ja. Da kann man, glaube ich, schon noch zählen. Das ist wirklich ein,
da habe ich nicht gesehen, aber habe ich gestimmt. Da habe ich auch gehört, das ist gut.
Ist sehr, sehr, sehr gut. Ist auch ein mehr, es ist auch schön an The Fablemans, es ist eigentlich fast mehr eine Autobiografie von seiner eigenen Kindheit, was dem Film sehr schöne Tiefe gibt. Weil, also der Film inszeniert sich wie ein bisschen als eine fiktive Geschichte, aber eigentlich ist es ein bisschen seine eigene Kindheit, die er verfilmt hat. Sehr, sehr schön.
Sie sind einfach irgendwie nicht mehr bedeutend, seine Filme. Weißt, irgendwie, wenn du anschaust, ich meine, keine Ahnung, West Side Story habe ich halt nicht gesehen.
Auch super gemacht. Aber
Big
ja,
Friendly Giant, Bridge of Spies, weißt du, das ist ja oft auch gut gewesen. Lincoln, Warhorse. Ich meine, ich finde noch Tim und Struppi, den habe ich super gut gefunden.
Ja.
Das ist irgendwie der letzte.
Es ist schon
aber,
so.
Also, der ist auch unbedeutend. Und vorher hat er Indiana Jones gemacht, der schlechte.
Ja, der vierte, ja. Nein, es sind alle Filme von ihm. Also ich glaube, handwerklich findest du keinen schlechten Film.
Nein, Spielberg. Genau.
Das ist wirklich so einer, er weiß einfach, wie man einen Film... Er ist ein begnadeter Jahrhundertregisseur. Aber es stimmt, seine Filme und Storys, die er darin erzählt, haben nicht immer die gleiche Durchschlagkraft. Nicht mehr.
Hey, Saving Private Ryan, wenn ich die Liste durchschaue, ist eigentlich sein letzter wirklich grosser, im 98. Nachher hat es viele, die ich auch noch gut finde. AI, Artificial Intelligence, habe ich cool gefunden, aber der ist ja vom Kubrick eigentlich gewesen. Minority Report ist auch gut gewesen. Ja. Catch Me If You Can ist cool gewesen. Terminal, aber die sind alle nicht mehr so bedeutend, oder? Aber hey, egal.
Mhm. Bekannt. Wisst ihr noch, dass er mal ein Game gemacht hat, der Spielberg? Also mehrere. Aber das letzte, was er gemacht hat, ist mir noch so in Erinnerung geblieben.
Ein Game?
Ist gross angekündigt worden, dass er ein Game macht für die Wii. Nein, ist es Boomblocks gsi.
What?
So ein Jenga-mässiges Partyspiel.
What? Dass seine Kinder das Game wollen machen.
Ja, keine Ahnung.
Das ist ja meistens so. Meistens so ein Singen für die
Müssen wir mal googlen. Und bei den Images. Und dann steht so gross ein Steven Spielberg-Game. Boomblocks. Und das sind einfach irgendwelche so Cartoon-Tiere mit so explodierenden Blocks halt. Das ist wirklich ganz absurd. Keine Ahnung, wie fast nicht geritten hat, so ein Game zu machen. Aber es ist so eine lustige Enttäuschung gewesen, oder? Du hast so gehört, oh, Steven Spielberg, der macht das Wii-Game und das ist so sein Projekt und so. Und dann kommt so ein Partyspiel. So, what the fuck ist das?
Jetzt nimmst du das Gewicht wie einfach sein Name, ja.
So, wieso hat er sich, wie viel Geld haben sie ihm gegeben, damit er sich für das Hurenladen tut? Das ist
oder vielleicht hat er das für das Kind gemacht. Irgendwie oft sind so komische Projekte, das einfach für die Kinder, wenn die irgendetwas machen. Und dann hat er sicher Kind.
Es gibt oft.
Also gut. Komm, dann gehen wir zu Spielen. Da haben wir ja auch apropos Spiele, haben wir dort auch noch ein paar. Ganz viele.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den
Spielecken. Wir haben eine Liste zusammengestellt, nicht nur mehr, sondern wir ganz vielen aus der Schweizer Gameszene, mit Game-Entwicklern, mit Game-Journeys, Dozenten und alles Mögliche. Haben wir zusammengetrommelt, etwa 50 Leute sind wir gewesen und genau, wir haben alle sozusagen Top 25 zusammengestellt.
Wir haben uns eine Woche lang eingesperrt und darüber diskutiert, was sind genau. Die besten Games.
Nein. Jemand hat überlebt, der kann alle bestimmen. Und nein, genau, jeder hat seine Top 25 erstellt. Dann sind über 600 Games zusammengekommen. Und genau, der hat dann hat natürlich Punkte gegeben, oder? Das erste Platzierte gibt mehr Punkte. Und aus dem hat es dann einen Top 100 gegeben. Und die kommen jetzt jede Woche, kommt ein Drittel und der erste Drittel. Das erste Drittel, das ist jetzt bekannt. Und ich habe gefunden, oder wir haben gefunden, wir könnten doch mal dort auf ein paar Games eingehen.
Was ist passiert, wenn mal Games gleich viele Punkte hatten? Wer hat dann das Treppchen aufgehen können?
Warte jetzt, ja, mehr ist geschrieben im Beitrag. Also, hatten zwei Games im Gesamtranking gleich viele Punkte, wurde jenes höher gewertet, das von mehr Personen genannt wurde.
Mm.
Und wenn dann immer noch Gleichstand war, haben wir einfach in einem kleineren Gremium nochmal entschieden, dass es mehr verdient hätte, eins weiter oben oder eins weiter unten zu sein.
Genau. Es hat aber nicht so viel gegeben. Es ist natürlich weiter oben, dass sie sind, desto eher.
Vor allem jetzt auf den hinteren Plätzen, wo jetzt als erstes veröffentlicht wurden, hat es ein paar Gleichstände gegeben, aber auch nicht mega viel, irgendwie 4, 5 oder so. Dann haben wir dann entschieden. Genau. Aber eben weiter oben war es dann relativ klar gewesen. Vor allem also im letzten Drittel, ich glaube, das ist dann relativ schön abgestuft gewesen.
Hey, genau, wir überfliegen jetzt ein bisschen. Wir gehen jetzt natürlich nicht auf jedes Einzelne ein. Es ist 100 bis 68, oder?
Ja.
Genau. Also, Platz 100 ist StarCraft. Hast du das mal gespielt, Luca?
Nein. ich kenn's, aber ich habe sogar, ja, ich habe mal reingeschaut, aber es wirklich spielen kann man dem nicht sagen. Ich bin mehr bei Warcraft gewesen.
Das ist zu intimidating, da bin ich weg. Wirklich. Auch die RTS-Spiele auf PC habe ich nie angelenkt.
Hey, muss ich, wärst auch noch ein jung gewesen, also das war jetzt nicht ganz so einfach gewesen.
Ich meine, ja, mit 80, ja, dann wäre ich 80 gewesen. Das wäre ein bisschen too much gewesen für
mich. Dann wärst du so ein Prodigy gewesen, wenn du dort gut gewesen wärst.
Dann habe ich Pokémon gespielt.
Ja, eben. Ich habe es tatsächlich gespielt. Ich weiss noch, mit meinem Kollegen zuhause irgendwie von seinem PC. Dort hat ja meistens noch nicht einen eigenen PC gehabt. Und habe ich schon geil gefunden. Ich weiss noch, wie die Games haben drei verschiedene Covers gehabt. Weisst du, von die drei, es hat ja die drei Rassen gegeben. Zerg, Proton und der Mensch, wie heisst der Erdenplanet? Ich weiß es auch nicht. Der Mensch hat es auch noch gegeben. Und habe ich schon noch geil gefunden. So eine Echtzeitstrategie. Ist halt damals ja mega am Höch gewesen mit Command & Conqueror und so. Und das war einfach eins weiteres gewesen, wo schon auch extrem geil war. Und ich glaube,
Ich sage das erste Mal, dass ich das aktiv gesehen und ich habe den Artikel sicher 100-mal gelesen, wegen Gegenlesen und so, korrigieren und produzieren. Aber das StarCraft auf dem Nintendo 64 ist rausgekommen. Stimmt das?
Das scheint mir jetzt auch noch cool.
Das ist doch einfach ein Peter-Spiel, oder nicht?
Ist das jetzt verwechselt mit dem Ghost? Weißt du, mit dem, der nie rausgekommen ist?
Aha.
Das ist doch möglicherweise mal irgendwie für. Würde mich vielleicht jetzt nicht wundern. Aber würde mich jetzt auch wundern, dass auf dem 64.
Nein, tatsächlich. Ja, Nintendo wirklich? 64, 2000 und 2001 ist es.
Wie kannst du denn das spielen auf dem 4?
Auf dem strümmeligen Controller.
Hey, da muss ich nachher ein Video schauen. Ich wollte den Controller sehen. Vielleicht hat es ein Attachment gegeben in Japan. Weißt,
sehr komisch, ja.
Ich meine, es ist in Südkorea, ja, ist ja das dann zur E-Sport-Sensation geworden. Vielleicht hat das noch so ein bisschen nach Japan auch noch ein bisschen übertröpfelt. Genau. Aber das Platz 100. 99 ist Transport Fever 2.
Das einzige Schweizer Spiel auf der Liste.
Ja, das stimmt. Das ist krass. Aber ja, gut. Stimmt, der Landwirtschaftssimulator hat es nicht in Top 100 geschafft. Ja. 98, SimCity 2000. Auch eine Legende. Das ist, habe ich ja auch mal etwas darüber geschrieben. Ja, da habe ich auch unglaublich Stunden verlacht. Das war schon genial. 97, Quake 3. Man, übrigens, schon lustig, viele haben doch gesagt, sagen eher junge Leute, die mitgemacht haben in der Jury. Und das stimmt eigentlich nicht.
Sie haben mehr, die Leute in den Kommentaren haben mehr alte Games erwartet. Darum haben sie das Gefühl, wir sind jung. Aber das stimmt nicht. Aber der Rainer ist dann noch in einem Kommentar so ein bisschen ausgewertet, wie viel Prozent über 30 bis 40 und so sind. Ich glaube, wir waren schon eher alte Jury. Mhm. Was halt ist der Recency Bias bei so Liste, oder?
Ja.
Du packst schnell mal Sachen rein, die jetzt in den letzten 10 Jahren rausgekommen sind, weil die halt einfach noch frisch sind. Und was wir gestern haben wir noch ein Video dazu gedreht, wo dann auch irgendwann rausgekommen, was wir auch diskutiert haben. So Serien, Game-Franchises heisst schwierig, weil sie in den letzten Jahren kein neues Game herausgebracht haben, aber früher mal mega relevant waren. Wir sind zum Beispiel darauf gekommen, dass Rayman ist nirgendwo in den Top 100. Und ich finde, das ist so etwas, wo das ist so ein Klassiker gewesen, aber Rayman ist jetzt schon so lange nicht mehr relevant und darum ist es wie nicht mehr top of mind und darum ist es halt auch nicht mehr in der Liste drauf.
Aber so finde ich jetzt zum Beispiel aber auch, also für mich fehlt es auch nicht. Ich habe das im Verlag mega gut gefunden.
Hey,
aber ich
gegen Rayman.
Nein, ich habe es auch gut gefunden, aber für mich ist es gleich irgendwie, es gibt einfach viele bessere 3D-Plattformen. Es ist ein Tipp, der ist super gewesen. Ich hatte auch Lust
gefunden. Aber ich meine auch also das Originale, das 2D Rayman.
Ja.
Das ist schon...
Das 3D gegeben?
Hä?
Hat es mal das 3D Rayman gegeben?
Ja, sicher. Rayman 2.
Das habe ich nie gespielt. Ich kenne nur die 2D.
Das ist auch absolut ein Klassiker.
Okay, nein, ich kenne nur die 2D.
aber gut. Genau, Quake 3 Arena 1999 ist das rausgekommen. Sicher einer von den Klassikern, die es verdient hat.
Genau, auf eine Art eigene Höhe. Aber das ist natürlich auch Quake. Wir haben so viel Quake und Unreal immer gespielt früher. Hades 2 ist um 96. Da bin ich nicht mehr so reingekommen.
Nein, ich nicht. Das erste habe ich easy gefunden, das 2. Ja, habe ich keinen Bock mehr gehabt.
95, Dota 2, nochmal ein Blizzard-Game.
Valve?
Ja, von Blizzard ist es der Mod. Also, ja. Ist schon, kommt ja von Warcraft, genau, dort hat es den Mod gegeben und dann hat Valve das Game ausgemacht. Genau, so ist es.
MOBA als Genre, das ich nie angelenkt habe. Du schon, Luca, mit Pokémon Unite.
Ja. Da, einige Stunden verlochen im Pokémon Unite. Da habe ich natürlich
immer noch.
Nein, im Moment nicht. Aber ist schon geil. Also, aber geil, ich habe schon zuerst meine Spuren in Dota abverdient. Bevor,
ach schon?
Bevor. Und auch League of Legends und so habe ich auch recht viel gespielt, bevor ich dann wirklich zu der Pro-Version übergegangen bin. Pokémon Unite. In der Champions League von der MOBA Games.
Echte Männer spielen.
Genau.
Nicht Casual-Zeug wie Dota.
Du kannst nicht zu viele Beleidigungen spammen, nehme ich an. Dann ist es gar nicht das richtige MOBA-Feeling, oder? Du bist nicht zu viel beleidigt, oder?
Das ist eben, du konzentrierst dich aufs Wesentliche in Pokémon Unite.
Aber macht das nicht 50% vom Spiel aus, die Beleidigungen von Müttern und so? Dann wird ja nur geschumpft in diesen Chats dort, obwohl also, vielleicht mittlerweile nicht mehr
so. Also ich, ein Pro wie ich hat selten mit solchen Sachen. Das, eigentlich ist immer nur, bitte, bleib noch eine Runde.
Du teilst aus.
Gang nicht.
Resident Evil 4 Remake habe ich auch mega gut gefunden. Ich habe das Original nie gespielt und das Remake wirklich super gefunden.
Resident Evil Serie.
Wieso? Dass man das Remake statt das Original in die Top 100
aber das Remake ist wirklich gut. Also ich habe beides gespielt und es macht es besser. Also es ist wie... Es ist ein perfekter Remake, finde ich. Capcom macht es eh gut mit den Remakes und Resident Evil Remakes. Die nehmen das Original und machen etwas Neues daraus und trotzdem fühlt es sich an wie das Original im Geiste. Das machen sie sehr gut und Finger verdient.
Andere ist möglicherweise auch noch irgendwo, ich weiß es gar nicht.
Resident Evil hat ein paar Games auf der Liste.
Nein, aber das 4, möglicherweise kommt es ja noch, also ich weiß es gar nicht. Aber
das weiß ich gar nicht, ja stimmt.
Aber es sind zwei separate, ich finde, die musst du wirklich auch separat.
Ja, voll.
Weil das ist auch mit der ganzen Nostalgie, ist immer, das ist dafür und wieder, oder?
Ja.
The Last Guardian auf dem 93, da habe ich nicht lange ausgehalten, hat mich genervt.
Mehr hat es genervt, aber es war extra nervig. Es ist so ein Game mit einem riesigen Tier, wo so eine Mischung, der Rainer hat es im Artikel als Vogel-Katze-Hundewesen beschrieben. Und es ist extra so ein bisschen bockig programmiert worden, dass es nicht immer auf dich hört. Und ein paar Leute haben es auch total geil gefunden. Es ist halt ein 60 Tier, das nicht immer hört. Aber es hat schon nerven. Aber es ist mega schön, mega emotional. Sehr, sehr schönes Spiel.
Ebenfalls nervig ist vom 92 Sekiro, aber auch, gewollt. Das ist eines von den From-Software-Spielen.
Zu viele Souls-Likes auf dieser Liste für meinen Geschmack.
Hey, die sind halt, die sind Dinge schon noch beliebt. Ich habe das im Fall auch fast zum Trotz, weil alle gefunden haben, glaube meine Kollegen, weißt, das ist nicht für mich und so, das ist keine Geduld für das, habe ich gefunden. Der muss euch zeigen, so Fixers. Und dort ist auch der erste grosse Boss, ist wie so der Skill-Check, wie man so sagt. Wo, weißt du, in drei Phasen, und das ist so ein Spiel, viele von diesen Souls-Like kannst du ja leveln einfach. Und dann grindest du halt, bis du genug gut bist.
Und hier nicht?
Nein, weil du musst wirklich die parieren und kontern. Ohne das geht es nicht. Hey, und das schon irgendwie dort, also ich habe ein paar Stunden gehabt. Am Morgen, wirklich. Nein. An dem einen der Boss. Und irgendwie war es irgendwie, ich meine, die Hütte zusammengeschrauen natürlich. Die Frau ist mir geflüchtet. Ich dachte, nein, das ist der Trottel wieder. Aber ich habe es dann geschafft und es war schon geil gewesen. Und habe auch weitergezockt. Also irgendetwas hat mich dann abgelenkt. Aber ich habe wirklich, irgendwie kommst du mal drin rein. Und das ist schon geil.
Ja, der Simon hat den Eintrag geschrieben in diesem Artikel und er sagt, das ist das Schwierigste von allen From Software Games. Also, falls ihr das mal ausprobieren wollt, kauft den Ersatzcontroller und ganz viel Nervenberuhigungsmittel oder was auch immer.
Tür gut abdichten, Schall isolieren. Deutlich chilliger auf 91, Sid Meier's Civilization. Ich bin mit dem 2 eingestiegen. Und hat das auch. Haben die das mal gespielt?
Nein.
Gar nie. Kennst du denen? Hey, die sind schon. Das sind so die klassischen, von denen kommt das, glaube ich, mit nur einem Zug. Weißt du, noch geschwind die Fahrzeuge verschieben, dort noch geschwind etwas bauen in meiner Stadt. Dann noch die Banditen da, die tun ich noch geschwind kaputt machen. Und dann können wir dort noch geschwind etwas erforschen. Und gut, wenn ich schon da bin, kann ich auch noch geschwind dort hingehen. Das ist so chillig und einfach immer und immer weiter. Grossartig.
Hey, dafür habe ich das nächste Anno 1800 auf Platz 90. Also nicht das spezifische Anno, aber früher habe ich gerne Anno gespielt. Keine Ahnung, wie die alle geheissen haben, weil die alle irgendwie nehmen, wo du verwechselst. 1592 oder was.
Aber Quersumme muss einfach 9 geben und dann...
Ja, genau. Das ist doch eigentlich das unnütze Wissen, wo hätte ein Artikel sollen, dass Quersumme immer 9 muss geben. Das war für mich ein mega Aha-Moment gewesen. Ich habe immer gedacht, wie sind die Zahlen eigentlich immer? Weißt du, so 1700 dies, 1600 jenes. Und ist immer so random. Aber es muss einfach das 9er geben, die Quersumme von der Zahl.
Das stimmt, das haben wir verpasst. Ja. Für die, die den Artikel noch nicht gesehen haben, wir haben zu jedem Game immer noch unnützes Wissen hergeschrieben. Und das wäre eigentlich besser gewesen, als das, was wir jetzt hergeschrieben haben. Und jetzt steht, der Titel spielt nicht exakt im Jahr 1800, sondern nutzt das 19. Jahrhundert als Epoche.
Das ist ganz schlecht.
Das ist ein bisschen lame, ja.
Das ist richtig schlecht. Ein Reiner, das ist ganz schlecht. Kannst du ihm gerade noch mal 10% vom Lohn abziehen. Nein, ich habe das letzte habe ich, glaube ich, wirklich nur ganz kurz gespielt. Irgendwie, das vorletzte habe ich ein bisschen mehr gespielt und das irgendwie nicht mehr. Dafür habe ich das nächste, das 89. Eben, das ist wirklich, ich bin mit denen aufgewachsen, Wolfenstein 3D. Hey, das sind so die Kopfweh-Games. Weißt du, einfach die ersten Shooter. Das war alles so schnell und so. Und ich meine, ich habe das Gefühl, im Game hat es 3 Gegner gehabt. Die Hunde. Die normalen Nazis und dann der Mecha-Hitler am Schluss. Vielleicht, weiß ich mal, mich keine anderen erinnern. Das ist wirklich ein grossartiger Endboss. Und es heisst ja jetzt die neue Trilogie, wo ja, es gibt ja nur 2 Teile, aber hätte doch eine Trilogie sollen werden. Und dort ist der Hitler auch vorgekommen, aber eben nie als Mecha-Hitler. Darum hofft man immer, dass der noch kommt.
Aha, ja, Mensch, der ist sich aufgespart für den dritten,
der jetzt nicht also der muss kommen, weißt du, wirklich so ein Roboter-Hitler mit so 2 Machine-Gun-Armen und so. Und hey, nein, das ist schon geil gewesen. Das Game ist echt voll dumm. Du kannst schon, es geht nicht u und ab, es ist alles auf einer Fläche. Du läufst durch immer die gleichen Gänge durch, mit ganz vielen Porträts vom Hitler und Hakenkreuz. Und du musst jede Wand kannst anklicken und Leertaste drücken, ob da vielleicht ein Geheimgang ist. Und du suchst einfach das Ende und die Gegner, die dort schreien immer «Mein Leben!» Das ist so gut gewesen.
Aber für 1992 wahrscheinlich revolutionär, oder so?
Ja, dass man das Spiel so geschildert hat. Es hat nichts gegeben. Das nächste verwechsel ich immer, weil es ist jetzt das wieder. Wind Waker wird es mit dem Schiffli sein. The Legend of Zelda Wind Waker,
jetzt
oder?
Ist das mit dem Schiffli. wo die Map zu 90% aus Meer besteht.
Ja.
Hey, wurde geil. Eines von meinen Lieblings-Zeldas habe ich dann gekauft, als ich den Gamecube gekauft habe. Ihre silbrige Special Edition, darum das Spiel wird immer speziellen Platz GameCube. In meinem Herz haben. Ich finde, der Artstyle ist so zeitlos, das Cell-Shading hat sich, es sieht immer noch gut aus. Ich habe es erst wieder gespielt auf der Switch mit dem Switch Online-Abo, wo du die Klassiker hast, mit GameCube-Spiel, habe ich es dort wieder mal durchgespielt. Verhebt mega gut, super, absolut verdient. Und Zelda auch eine von diesen Spielserien, die sehr, sehr viele Einträge auf dieser Liste hat.
Ich habe auf dem 3DS aber gespielt, das kannst du sein, oder?
Nein.
Was?
Es hat noch zwei DS-Spiele gegeben, die in einem
ähnlichen Spiel DS waren. Halt. Vielleicht DS.
Aber nicht Wind Waker. Es hat eins mit einem Schiff. Ja. Aber es war nicht Wind Waker.
Aha!
Vergiss nicht, wie es heisst.
Aha, das kann jetzt das Gleiche.
Ja, ja, das ist etwas anderes.
Ich habe das jetzt immer verwechselt. Das habe ich mega geil gefunden.
Ja.
Und ich habe dann irgendwann hab ich mal bei der Ferie gewesen, weiss es nicht, habe ich in 2 Wochen aufgehört oder so. Und nachher bin ich aber einfach irgendwo gewesen und das Game sagt dann nicht so hin. Und dann, weißt du, bin ich zurück auf ein paar Inseln und du hast einfach keinen Anhaltspunkt gehabt, wo du jetzt weiter musst.
Ich habe immer schwierig, geschaut. Bei diesen Games grosse Pause zu machen. Ja.
Ja, und vor allem dann schaust du Videos, wo einfach einer mit dem Bötli rumfährt und ich meine eben so 2DS-Grafik, keine Ahnung hat zum Orientieren, habe ich mich aufhören. Und ich habe relativ lange schon gespielt gehabt. Hurenkack.
Das unnütze Wissen zu dem finde ich sehr gut. Das habe ich herausgefunden, das wollte ich mir auch selber loben. Es hat Gegner drinnen, die heissen Chuchus, das sind so Schleimgegner. Und das sind einfach 2 japanische Männer, die sich anschreien und wo am Streiten sind. Und sie sagen, wenigstens bekomme ich keine Glatze. Und der andere sagt, wenigstens bekomme ich kein Monster. Ich sehe nicht wie ein Monster aus. Und es ist einfach verschnellert und rückwärts abgespielt. Hure weird. Wieso? Wieso nimmst du das als Soundeffekt für Monster? Das ist komisch, aber es funktioniert. Es klingt gut im Spiel.
Das kennst du. Ich glaube, ich habe es da gesehen. Ja, super, es ist japanisch angeschrieben. Ja, super, hilft mir jetzt natürlich nicht. Hat das wundert, wie das geheißen hat, das ich nicht gespielt habe. Lustig, ich habe jetzt jahrelang das Gefühl, das ist das Game.
Mir entfällt der Name auch gut, ich weiß es nicht.
Aber ja gut, ja, nicht überraschend. Aber vielleicht muss ich dann von der Wind Waker mal spielen.
Viel besser, ja.
Ja, dann unbedingt. Also 87, Hades, eben das habe ich auch gespielt. Mhm. Das war auch wirklich sehr, sehr cool gewesen. Und 86, Super Mario Odyssey, mein zweites Super Mario, das ich durchgespielt habe. Ich habe Super Mario Land auf dem Game Boy durchgespielt und dann das.
Ja,
sehr zwischendurch habe ich, glaube ich, nie fertig gespielt.
Sehr schönes Mario-Spiel. Ja. Mario kommt auch relativ viel vor. Mhm. Nicht mein Lieblings-Mario, aber sehr gut.
Ich finde es von der 3D schon... Das war eines der besten, die ich sehe. Also ja, super Game, ja. Dann Final Fantasy 9.
Nicht gespielt.
85? Ich kann nicht. Final Fantasy überhaupt nicht so...
Ja, das ist schon eine Serie, wo ich sehr, sehr wenig Berührungspunkte habe.
Genau. 84, Chance of Senar. Das habe ich auch gespielt. Das ist, finde ich, noch ein geniales. Das ist so ein... Auf eine Art ein Rätselspiel, das auf Sprache basiert. Aber Sprache, du musst lernen. Weißt du, es ist so ein bisschen mit Symbolen und Zeichen. Und du entzifferst in die so Nodis noch. Also weißt du, ein mega faszinierendes Prinzip, wo du wirklich so ein bisschen auf natürliche Art eine Sprache lernst. Also natürlich kann ich auch richtig brauchen, aber ja, ein Spiel, wie ich es auch nicht kenne, das ist wirklich einzigartig.
Ich finde es überraschend, dass es auf der Liste ist überhaupt. Ja,
das ist relativ hoch, finde ich auch noch. Aber,
das nächste überrascht mich auch.
Ja, 83, The Great Ace Attorney Chronicles. Mit denen habe ich nie etwas anfangen.
Ich habe es früher mal auf dem DS habe ich ein paar gespielt. Es ist lustig, genau, für die, die es nicht kennen, du spielst einen Anwalt, das ist Point-and-Click, Visual-Novel-mässig. Du spielst einen Anwalt und du hast Fälle lösen, so Kriminalfälle und so. Und das ist eins, das 2021 ist rausgekommen, also eins von den neueren. Und ja, keine Ahnung, wieso das so hoch ist. Also wirklich sehr, sehr erstaunt, dass es da auf dieser Liste Platz findet.
Aber lustig, ja. Dann 82 Resident Evil Requiem, gerade ein sehr neues Spiel. Das neueste möglicherweise auf der Liste.
Hey, wahrscheinlich, ja. Anfangsjahr rausgekommen erst.
Ja,
sehr gutes Resident Evil. So ein bisschen wie ein Best of Resident Evil spielt sich das darum.
Ja.
Verdient auf dieser Liste.
Finde auch jetzt abgesehen vom Recency Bias.
Ja.
Ist wirklich sehr gut gewesen. 81 Celeste, super cooler Artstil, so Pixel-Grafik-Plattformer, wo ich leider ich bin nicht so weit gekommen.
Ich gar nicht. Es hat mich zu schnell aufgeregt. Das ist auch so eines von diesen Spielen, wo du einfach perfekt, pixel-perfect, musst gumpen und sonst stirbst und musst wieder von vorne anfangen. Und darum habe ich nie allzu lange gespielt. Aber ich weiss, dass es von vielen Leuten sehr, sehr stark geliebt wird.
Hey, 80 Pacific Drive, das habe ich mega geil gefunden.
Da bin ich aber auch überrascht, dass es auf
ja,
der Liste
find
ist.
Ja, finde ich auch noch, aber ich finde es auch, finde ich okay. Also eben, ich muss ja nicht nur immer alte Games und so, oder irgendwie sonst die grossen, aber auch irgendwie ein Indie-Game. Gut, technisch weiss ich jetzt nicht, wer der Publisher und so wird es einen haben. Aber du gehst mit so einem Kombi, fahrst du in so eine komische Sperrzone voll Anomalien und du rüstest den Karren auf und alles ist so manuell mit... Einfach mega geil, so ein cooles Prinzip und du rüstest dann den Wagen auf und so. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ich finde, es hat sich ein bisschen gezogen. Schluss. Es ist ein bisschen lang geworden. Vielleicht bin ich einfach zu schlecht gewesen.
Hat das der Simon mal gespielt? Das würde ihm doch sicher auch gefallen, oder nicht?
Gute Frage, ob er es gespielt hat. Das nächste, der Vorgänger von Baldur's Gate, von dem vom Vorlage, Blaupause vom neuen Baldur's Gate, Divinity Original sind 2.
Luca, du bist auch Baldur's Gate-Fan gewesen, oder?
Absolut, ja.
Divinity hast du auch gespielt?
Ich habe es mal der Kollege hat es mir mal gezeigt, wir haben mal ein bisschen reingeschaut, hat mich dort jetzt noch nicht so gepackt, aber es war wirklich mehr so ein bisschen einfach ein Reinschauen und so, ja, okay, sieht schon easy aus. Aber nachher bei Baldur's Gate, dort haben wir ja wirklich auch noch regelmässig unsere Game-Tag, wo wir uns treffen und die Kampagne
erneut. Wie weit sind wir dort?
Also, wir haben sie schon einmal durchgespielt und jetzt spielen wir sie nochmal durch und versuchen einfach alles möglichst anders zu machen, um herauszufinden, was kann alles noch anders laufen. Und das ist schon einfach krass.
Wahnsinn.
Ihr habt alle kein Kind, oder?
Nein. Doch. Die anderen. Zwei von vier.
Spielen aber nichts anderes. Ich meine, das Koordinieren so ein Spiel zusammen, zum Durchspielen, das geht ja unendlich lang.
Ja, darum haben wir auch so lange. Darum sind wir auch schon bei unserem zweiten Run.
Er spielt zweiter Run. So geil.
Ich meine, ich habe etwa 60 Stunden gebraucht, um zum Storygamen.
Ja, es ist schon. Es
geht ewig. Hey, das neue Divinity ist ja angekündigt worden letztes Jahr, oder?
Ich glaube. Okay, schon. Hast du das Gefühl?
Ja, an den Game Awards.
Was?
Mit einem rechten, grusigen Teaser.
Oh, schön. Stimmt. Ja. Ist das grusige Video mit einer Hexenverbrennung? Keine
ja, was die Leute irgendwie bumsen während einer Hexenverbrennung.
Oh, ja.
Hey, wie ist das nicht geblieben? Also, ich mag mich an einen grusigen Trailer erinnern, aber irgendwie, ich denke, die machen das anderes Game. Schon wieder vergessen. Mm, das ist jetzt nicht so originell, eigentlich, dass jetzt noch bald das Game machen, jetzt das Original Sinn, wo eigentlich das Gleiche ist, einfach mit einer anderen. Ja, gut. Shadow of the Colossus 78 habe ich damals verpasst auf der PS2.
Ja, ich habe das Remake gespielt.
PS2, ja.
Auf der PS4 ist rausgekommen. Aber cool, ja. Ich war so einzigartig, wo du riesen Kolossi musst töten und du fühlst dich schlecht, während du die riesen Gestalten tötest und du fragst dich die ganze Zeit, bin ich jetzt eigentlich der Böse? Oder muss ich die? Du musst sie ja töten, um eine Frau wieder zum Leben erwecken, oder? Das ist so
Prämisse. Ich habe es nie durchgespielt. Ich glaube, der erste... Zum ersten bin ich gegangen, habe ich mit dem gekämpft, bin ich runtergefallen, gestorben und habe gefunden, ach komm.
Es fühlt sich einfach an, als würdest du etwas Falsches machen. So friedliche Riesen töten und so langsam niedermetzeln. Und so. Sehr spezielle Atmosphäre, das Spiel.
Dann 77, It Takes Two. Ein grossartiges Game, wo ja auch das ein Only-Koop. Du kannst nur das zweite spielen, wo du spielst so ein Bärli, wo durch Tochter irgendwie geschrumpft wirst und ich weiß gar nicht, bist du einfach in der Welt, ich weiß es gar nicht mehr.
Ja.
Du bist in der normalen Welt.
Ja.
Ist kein Fantasy.
Nein.
Also schon normale Welt, aber eben nicht die Bienen und so, die können auch mit dir reden und so Zeug. Aber es ist schon alles so ein bisschen der Welt angesiedelt, wo sie sonst leben.
Du hast dann vielleicht gespielt, Luca?
Mhm.
Ich habe das auch mega gut gefunden. Wirklich, die Story dumm, die Figuren dumm, hat mich genervt mit dem rassistischen Buch hier. Einfach wirklich nervig.
Weil ich das mexikanische Akzent hat, oder was? Hey,
das ist ein Beziehungsbuch.
Aber Relationship.
Split Fiction habe ich immer noch nicht gespielt, verdammt. Das Nachfolgespiel, das letztes Jahr unser Game of the Year wurde, vor der Digitech-Redaktion. Finde ich das immer noch nicht gespielt, verdammt.
Wirklich geil. Ja, ist halt eben, wenn man wirklich nur zum zweiten kann. Aber genau, das ist... Es ist noch lustig, ich habe das Split Fiction vermutlich kommt dann weiter oben. Wir haben letztes Jahr darüber geredet mit ein paar Kollegen, die das gespielt haben und gesagt haben, ja, die und die haben es recht Mühe gehabt. Habe ich wirklich mit dem einen Kollegen, den ich es gespielt habe, das ist irgendwie, ohne kommunizieren, haben wir das die meisten Sachen gemacht. Irgendwie so, und weißt du, wir spielen die auch nicht viel, das ist eigentlich nie zusammen, oder? Wir spielen schon nicht so viel online, aber wie so das harmoniert hat. Ich bin eigentlich selber amigst stumm gewesen, so blind irgendwie, wenn wir einfach so Pro-Gamer sind, vermutlich.
Ja, aber es ist doch... Wenn du so die Game-Logik verstehst und Gamesprache verstehst, erst gibt irgendwo einen Beitrag von jemandem gelesen, wo seine Freundin hat zugeschaut, wie sie Cyberpunk gamet. Und so Sachen, die selbstverständlich sind für Leute, die einfach wissen, wie Games funktionieren, ist für sie einfach... Weißt du, sie hat wie ein Tutorial gebraucht, wie, wie das Menü funktioniert und so. Und für Leute, die einfach schon 10 RPGs gespielt haben, ist es logisch, dass die aufleveln und hier und das und das. Und so. Das ist so krass.
Dass hier immer irgendwas Terminal ist und das dort
genau. Musst du... Ja, das oder was ein HUD ist, also HUD, ein Heads-Up-Display. Ist so, das musst du nicht erklären. Und für sie ist was bedeutet das? Und das ist so krass. Wenn du nicht sozialisiert bist worden und nicht mit dem aufgewachsen bist. Das ist echt
meine asozialisiert bist worden.
Asozialisiert, auch, ja.
Dann 76, Super Mario World. Natürlich auch. Absoluter Klassiker.
Ja, viel zu tief auf der Liste, finde ich. Das hätte ich jetzt viel höher erwartet.
Hey, ich habe auch nie durchgespielt. Das ist, ich halt nie, das ist Super Nintendo gewesen im Jahr, darum heisst es Super. Nein, das ist nicht Super, heisst es noch immer. Aber habe ich nie selber gehabt, darum habe ich es. Sonst hätte ich es mutig schon mal durchgespielt. Dann 75, das finde ich, ja gut, das haben wir. Ivo Kürzer, Pac-Man. Hey, hat eine Relevanz für... Game-Industrie, aber ich meine...
Das ist so ein Game, wo ich das Gefühl habe, ist in der Liste, weil man es wie so, man muss es reinnehmen, aber eigentlich das Game ist so ultra-hyper-simpel. Es ist eigentlich nicht wirklich ein Game. Also weißt du, so nach, eben, vor 45 Jahren...
Den Lego-Ding habe ich da dazu.
Ja, vor 45 Jahren
ist das halt, ja. Geil.
Die Lego Pac-Man.
Ja, irgendwo auf die Liste gehört es darum.
Ach, ja, ja.
75.
Ist okay. 74, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Finde ich sehr hoch, aber vermutlich einfach, weil halt
Breath also of the Wild...
Schlecht.
Ah, so, ja.
So meine ich. Ja. Aber vermute, weil Breath of the Wild weiter runterkommt.
Ja, und genau, das ist... Breath of the Wild ist besser platziert.
Hat mich geflasht natürlich,
das erste Mal. Zwei sehr ähnliche Spiele. Und darum, ja. Ja, macht Sinn. Aber schön ist, sind wir in den Top 100.
Hey, dafür 73, das ist, ich weiß nicht, Tomb Raider. Ich habe das damals schon auch gespielt, aber im Fall auch schon damals nicht so super gefunden. Ich kann mich wirklich erinnern, die ganzen Kletterpassagen, das ist so nervig gewesen irgendwie. Also weißt, weil den Level lesen habe ich schon sehr schwierig gefunden damals, weißt, wo du durch musst und das ist irgendwie so frustrierend gewesen. Und ich bin auch nicht, irgendwann habe ich einfach auch, ich habe aufgehört, ich habe es nie durchgespielt. Und, aber es ist natürlich, es ist eine Sensation gewesen, oder, damals.
Ja, die Alten habe ich alle gespielt.
Ich habe alle das 1, 2, 3 und das 4 habe ich alle gespielt und jeweils, also ich habe es nicht gespielt, mein Bruder hat es gespielt, aber wir haben das Lösungsbuch gekauft und ich durfte immer aus dem Lösungsbuch vorlesen.
Das ist geil.
Wer hat es dann gemacht? Und das hat, aber ich habe das sehr gefühlt. Das ist eine meiner liebsten Erinnerungen an unsere frühe so Gaming-Ära. Halt einfach das Zusammenspielen, das Zusammenspiel von Tomb Raider. Und mit
er ist älter als du in dem Fall.
Ja, er ist älter. Und ich hatte wahrscheinlich die motorische Fähigkeit, vor allem am Anfang nicht. Oder? Nachher haben wir schon angefangen abwachsen mit den späteren Teilen. Aber so Tomb Raider 1 und 2 bin ich wahrscheinlich noch motorisch noch nicht ganz so fortschritten genug, um einmal das machen. Das ist wirklich, das sind schwere Games gewesen. Also teilweise
wie alt ist dein Bruder?
Knapp zwei Jahre älter als ich. Also,
gut, dann ist er aber
bald 40, 39.
Aber siehst du, er ist jünger wie ich und ich habe es damals schon gut schwierig
gefunden. Also, wir haben so ein Lösungsbuch, hätten wir es niemals geschafft. Ever.
Das ist
keine Chance. Weißt du, oder all die ganzen, jetzt musst du die Kiste dort an und dann musst du dort und dann den Hebel zerstören und dann musst du dort. Und es ist so kompliziert, die Rätsel. Never.
Ich hätte es auch nicht geschafft. Damals im Jelmoli in Zürich, alle, die kennen auch die Game-Station dort. Da hat es wirklich eine Reihe mit Fernsehen gehabt, also mit Game-Stationen. Das ist einfach so am Stück etwa 8 oder wie viel immer. Das Geilste war, das Paradies für uns. Und dort hat es auch Tomb Raider gehabt, aber auch Resident Evil, das erste. Und ich hatte ihn oft verwechselt, weil irgendwie es hat einfach eine Frau drauf gehabt und gesagt, es war mit dem Käppi. Und dann hat mich das Game verwirrt. Ich so, aber das ist doch das mit den Dinos und so. Und wo sind denn jetzt die Dinos? Und da hat es so komische Zombies.
Resident Evil war so frei spielbar dort. Also, das hat ja wahrscheinlich viele kleine Kinder traumatisiert.
In ja.
Das war sicher eine der begehrten Stationen. Gewesen, ja. Ja. Das war wirklich lustig. Ja. Dort hat man das nicht gekannt. 72, Secret of Mana, nie gespielt.
Ich leider auch nicht.
Gar keinen Berührungspunkt. Dafür 71, Red Dead Redemption natürlich, das erste.
Sehr schön, ja.
Das ist unglaublich geflasht. Das ist PS3, oder?
Ja, voll. 2010, sehr, Klassiker. Das mag jetzt nicht sagen, es ist schon so geil.
Halt wirklich das Rockstar vom Feinsten. Also.
Ich hatte Bock, ich habe jetzt schon länger überlege, mal das Eis wieder mal durchzuspielen, einfach so nebenbei, mal wenn ich Zeit habe. Weil irgendwie, weiß nicht, wieso hat es jetzt mal ein Jubiläum? Nein, Jubiläum ist es ja nicht 2010, aber irgendwie habe ich in letzter Zeit recht oft wieder irgendwie Zeug darüber gelesen und ich hätte Bock, mal wieder das anzufangen.
Ja, man munkelt halt immer, oder, dass es Remake macht.
Ah, ja, genau, wegen dem wahrscheinlich, ja, genau.
Und weil ja auch im Neuen ist ja wie ein Teil davon drin.
Ja, voll.
Und oder das Ganze, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ja, das ist schon storymäßig schon auch nochmal irgendwie etwas gewesen, was auf ein neues Level gehoben hat, so die Erzählweise. Also das, ich finde generell, Rockstar ist bei Red Dead Redemption irgendwie Storytelling besser. Aber vielleicht hat es einfach auch einen anderen Fokus. Vielleicht arbeiten andere Leute, das ist ja vor allem das Ami-Studio dann dort. Und nicht die Schotten. Die Schotten sind die Gangsters.
Ja.
Auf dem 70er Diablo 2. Auch. Absoluter Klassiker. Du, Lukas, hast du vielleicht mal gespielt?
Das 3. Beim 3 bin ich eingestiegen. Du
bist eingestiegen.
Mhm. Ich hasse, das ist das Einzige, was ich bis jetzt auch wirklich durchgespielt habe.
Hey, ich glaube, das 1 ist... Das wüsste ich. Jetzt nimmt es Wunder, ob das 1 weiter vorne noch kommt. Weil ich finde das 1 besser, wie so oft irgendwie schon die Premiere. Das hat mir einfach besser gefallen. Ich habe das habe ich gesuchtet. Und das 2. weiss ich, habe ich einmal durchgespielt. Habe ich eine Figur genommen, das 1 durchgespielt. Es war cool, aber ich hatte dort schon so eine Ermüdungserscheinung. Und ich habe es online halt, das hat mich nie gross geflasht. Und ich glaube, alle, die es lang gespielt haben, haben das online gespielt. Dafür mit anderen, aber lokal hat man, schau, jetzt sind wir fast durch, haben wir das 69 GoldenEye 007.
Oh.
Die haben auch viele gemotzt, warum das so hoch ist. Also so schlecht platziert. Ich finde es aber eigentlich nur noch okay Platzierung. Also, wie gesagt, wir haben über 600 Games genannt worden. Also,
yeah.
Hey, GoldenEye, ja. Das ist, also, das war geil. Das habe ich auch von meinem N64, meine erste Eigenkonsole, die ich gekauft habe.
Da habe ich mir nur zugeschaut, diese andere Spiele selber, dann habe ich es nie gespielt.
Oh, haben wir dort einen Streit gehabt. Multiplayer. Golden Gun. Oh, die alle mit einem Schuss töten.
Ja. Das hat man schon unglaublich viel online, der Multiplayer. Mit allen verschiedenen Leuten
Da ist einmal nur schon der Streit bei uns ausgebrochen, ob man jetzt Golden Gun aktiviert oder nicht. Ob man sie im Multiplayer-Modus finden kann oder nicht. Weil der, den sie hatte, ist dann durchgelaufen und hat alle bam, bam, bam.
Ja, und eben den Oddjob dürfen nehmen, weil der ist ja kleiner gewesen. Dann hat man zielen. Und ich meine, weißt du, zielen beim Nintendo 64, der Controller ist ja so ein Scheiß gewesen. Und mit dem verkrüppelten Analogstick. Und
ja.
Das ist einfach die Hölle gewesen damals. Und du musst gerade ausschiessen. Und der schneller schießt. Es war sehr gut. Das hat so eingefangen, das Bond-Feeling. Oder? Der Bond, der GoldenEye, der Film war halt auch gut. Gewesen, oder? Ja,
das ist geil. Gewesen.
Und wenn du heute anschaust, kommst du auch Krebs über.
ja, mit diesen Gesichtern, wo einfach so ein Foto vom Schauspieler auf irgendein Model so drauf.
Das sieht sehr lustig aus. Ja.
Hey, vor allem, ich habe doch das Ding getestet, weißt du, ein 64, ist aber nicht ein Emulator, der Analog 64, wo es ja in 4K hast, aber es sieht dann, es emuliert es nicht, das ist ein echtes Spiel. Das sieht auch dann eigentlich wirklich katastrophal aus. Und wenn du es auf dem Switch Online spielst, dann ist so die emulierte Version, wo einfach poliert aussieht und du siehst einfach mehr als 3 Meter weit.
Ah, ja.
und das ist, ich kann es halt nicht mehr spielen. Wenn du das mal gesehen hast, es ist schlimm. Also ist wirklich, Gegner, die 10 Meter weg sind, sind einfach ein Matsch. Es ist wirklich ein Pixelmatsch. Nur wenn sie sich bewegen, merkst du, hier bewegt sich etwas. Und das ist genau, und jetzt das Letzte, was wir bis jetzt haben, ist Kingdom Come Deliverance 2. Wo auch ein neues Spiel, das ja letztes Jahr rausgekommen. Und auch ein unglaublich gutes Spiel. Auch so ein slow-paced, Mittelalter, Open-World-Game. Du musst Zeit nehmen, aber dann kannst du komplett abtauchen. Wirklich.
Man hat das 1 nicht abgeholt und darum habe ich das 2 nie gespielt, tatsächlich.
Ja, das ist schon in allem besser. Aber die Entwickler, finde ich auch wieder, die sind ja damals schon so aufgefallen mit so ihrem Nazi-Zeugs und so. So ein bisschen komische. Ja, der Chef dort hat so ein Berührungspunkte, da haben so T-Shirts von so Nazi-Bands dran gehabt und hat gesagt, ja, aber keine Ahnung, es hat einfach viel so Zeugs gegeben. Und jetzt im 2, es hat ja keinerlei Minderheiten, Schwarze gegeben und haben gesagt, ja, da hat es eben historisch nicht gegeben und so. Und jetzt im 2. gibt es ja welche. Und die fallen immer so komische Äußerungen auf. Und jetzt sind sie ja wieder damit aufgefallen, mit so dem ganzen AI-Zeugs. Finden, doch, doch, das ist super, das bauen alle ein. Und das ist, und hören auf dumm tun und so. Und findest du so, ah, aber das hätte ich einfach weniger reden. Hey, weißt du, da schießt es mich nachher einfach an. Weil das Game war unglaublich gut gewesen. Wie die Leute so doppelt werden. Aber hey, das wären da unsere Top 100 bis 68. Die nächsten kommen am Montag, wenn?
Ja, Montag.
Montag. Alright. Also, dann ja, gespannt eben. Genau, sie kommen, wir besprechen es dann voraussichtlich auch mal im Podcast, wenn wir Zeit haben. Oder ich glaube, wenn wir angefangen haben, machen wir es auch. Ziehen wir es durch.
Ich glaube, die nächste Dings wird recht viele Leute aufregen, weil viele Games vorkommen, wo viele Leute werden finden, das hätte irgendwie den Top 20 oder so sollen sein. Ich glaube, es wird lustig nächste Woche.
Ja.
Also jetzt, diese Woche ist schon viel kommentiert worden beim Beitrag, ja. Aber ich glaube, nächste Woche wird noch lustiger.
Hey, ich habe gesagt, meine Prognose wird, dass der erste und der dritte, die laufen am besten, sage ich. Ich sage, der mittlere läuft am schlechtesten Artikel und ich glaube, das Nummer 1 läuft am schlechtesten, weil dort schauen jetzt vielleicht Leute einfach schon da, aha, das ist auf dem 1 und dann hast du es gesehen. Aber bei den anderen willst du drin schauen, weil es sind viele Games drin und dann willst du die Ranglisten anschauen. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was die Leute dann vom 1 halten. Alright, dann danke ich euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss miteinander.
Tschüssi. Tschüss.